Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 91 unseres Podcasts. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir in Südtirol nicht über den Brain Drain sprechen. Parteien, Wirtschaftsverbände und Organisationen, sie alle schlagen Alarm. Die Abwanderung unserer Fachkräfte wurde zuletzt zu einem wahren Dauerbrenner. Und immer wieder stehen dieselben Fragen im Raum. Warum wandern jährlich 1500 Südtirolerinnen und Südtiroler in deutschsprachige Nachbarländer ab? Warum kehren sie nicht mehr zurück? Was können wir tun? Heute bei mir im Studio ist eine Frau, die nicht von Südtirol abgewandert ist, sondern die zugewandert ist. Und zwar die Reisebuchautorin Maria Kamp. Warum sich die Heidelbergerin in Brixen so wohl fühlt, wie sie ihre Wahlheimat sieht und warum es so wichtig ist, dass junge Menschen raus in die Welt gehen. Über all das habe ich mit ihr im Podcast gesprochen. Liebe Frau Kamp, schön, dass Sie hier bei uns im Podcaststudio sind. Ich freue mich wirklich sehr. Wir diskutieren heute über ein Thema, das zuletzt zu einem wahren Dauerbrenner hier in Südtirol geworden ist. Südtirol kämpft ja gerade um diese hochqualifizierten Köpfe, die zum Teil in sehr jungen Jahren aufbrechen, um die Welt zu sehen, um an renommierten Universitäten zu studieren, um in großen Metropolen Erfahrungen zu sammeln, um auf der internationalen Bühne Karriere zu machen. In der Fachsprache spricht man hier vom Brain Drain. Sie hingegen sind nach Südtirol gezogen. Ein Brain Gain sozusagen, oder? Können Sie mit diesem Begriff etwas anfangen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke für die tolle Einführung. Brain Gain, das ist natürlich ein großes Kompliment jetzt für mich. Ob ich ein Gain bin, ein Gewinn für hier, das müssen andere beurteilen. Für mich persönlich ist es jedenfalls ein Gewinn, hier sein zu dürfen, weil ich sehr gerne hier lebe und auch nicht vorhabe, wieder wegzugehen.
Machen wir noch einmal eine Rückblende. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es Sie im Jahr 2011 nach Südtirol gezogen hat?
Ja, das ist eine lange Geschichte, die ich ganz kurz fasse. Ich war bereits eigentlich seit dem Abitur immer so eine Nomadin, eine Weltenbummlerin. Ich habe in England studiert, vorher noch in Deutschland, dann habe ich zwischendrin wieder in Deutschland gelebt. Dann bin ich nach Verona ausgewandert und ich hätte das ewig so weitermachen können. Mein Partner auch, aber wir haben drei Kinder. Und die kamen dann in ein Alter, wo sie das nicht mehr so prickelnd fanden, ständig umziehen zu müssen. Und dann haben wir gesagt, da wir beide relativ unabhängig dort leben können von dort, wo wir arbeiten, also wir konnten da relativ frei entscheiden, haben wir gesagt, warum ziehen wir nicht nach Südtirol? Also es war eine relativ unbedarfte, vielleicht auch naive Entscheidung, die sich einfach angeboten hat. Das war nicht weit von Verona, wo wir vorher waren. Unsere Tochter musste eingeschult werden. Da haben wir gesagt, ja, Brixen bietet sich eigentlich an, sind da eigentlich sehr unbedarft nach Brixen gezogen und immer noch dort.
Und aber vielleicht darf ich jetzt ganz kurz einhaken, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie von London nach Verona zogen?
Also das war so, ich habe eben zuerst in Cambridge studiert, bin dann nach London, habe dort promoviert und dann waren das einfach so berufliche Entscheidungen, dass wir schon immer, wie sich das für rechtschaffende Bundesdeutsche gehört, mein Mann ist auch Bundesdeutscher, wir sind natürlich große Italienliebende, das ist ja ganz klar, da sind wir sehr typisch deutsch und wir wollten schon immer mal nach Italien und dort auch leben. Also es ist nicht nur als Urlaubsland kennenlernen, sondern dort wirklich leben. Und das hat dann natürlich, als diese Möglichkeit kam, nach Verona zu ziehen, da haben wir uns natürlich danach gestreckt und haben das
aber
gemacht.
Aber wie kommt so eine Gelegenheit?
Die kam durch ein Jobangebot für meinen Partner, das er damals angenommen hat. Und ich habe auch gesagt, Mensch, das machen wir und tolle Idee. Und dann sind wir da runtergezogen, hatten eine wunderbare Zeit, muss ich sagen. Wir haben direkt hinter der Arena gewohnt. Es war ein Traum, ein Sommernachtstraum, muss man sagen. Ich hatte dann diesen Passus da, Journale für die Arena, war dann ständig da auf den Stufen, habe die ganzen Sommer über Opern gehört und auch sonst dieses italienische Leben sehr genossen.
Hatten Sie bereits Italienischkenntnisse vorher?
Rudimentär, würde ich sagen. Ich hatte 7 Jahre in der Schule Latein und ich kann gut Französisch. Das heißt, das hat geholfen, so im Alltag mehr oder weniger zurechtzukommen. Ich habe dann aber auch ein paar Stunden genommen. Und als ich dann von Verona weg bin, konnte ich es schon ganz gut, weil die Veroneser haben den Vorteil, zumindest war es damals so, dass sie nie keine Fremdsprachen konnten. Das heißt, ich musste Italienisch sprechen, was aber für mich eigentlich gut war. Auch meine Kinder haben da sehr gut Italienisch gelernt und vor allem auch einen wunderbaren Akzent mitgenommen.
Wie sieht es jetzt aus mit Ihrem Italienisch, seit Sie in Brixen wohnen?
Ja, das kommt immer natürlich auf den Kontext an. Ich benutze es natürlich wenig. Es kommt ein bisschen drauf an, wem man begegnet. Also zum Glück ist es so, dass alle meine drei Kinder auch Freunde, Freundinnen italienischer Muttersprache haben, deren Eltern teilweise wenig oder schlecht Deutsch sprechen. Und dass ich dadurch, als sie noch jünger waren, meine Kinder natürlich, wenn man dann als Eltern so im Kontakt ist, automatisch dann viel Italienisch spricht. Ich spreche Italienisch gezwungenermaßen, zum Beispiel im Spital, in solchen Situationen. Und eben im Alltag, ja klar, ich habe schon hier und da auch italienische Bekannte und halte das mehr oder weniger am Leben, aber natürlich nicht so gern, nicht so viel, wie ich es gerne würde, weil man natürlich meistens in Brixen schon Deutsch spricht.
Aber jetzt noch einmal meine Frage, warum eigentlich Brixen? Warum haben Sie sich nach Verona für Brixen ausgerechnet entschieden?
Ja, das muss ich jetzt beantworten mit einem Schlagwort aus der Maklerszene, aus der Immobilienszene. Brixen ist verkehrsgünstig gelegen. Also so profan war es in der Tat. Es klingt jetzt eigentlich im Nachhinein fast irre. Wir haben da wirklich ein bisschen auf dem Reißbrett entschieden. Wir haben überlegt, Südtirol, wo könnten wir hin? Bozen war uns zu groß, weil wir kamen ja aus der Großstadt. Wir wollten mal was Kleineres und dann haben wir hin und her überlegt und Brixen bot sich einfach an. Da hält der Eurocity. Es ist nach Innsbruck nicht weit, es ist nach Verona nicht weit. Also why not? Also es war so eine klassische, würde ich jetzt rückblickend sagen, so eine Expat-Entscheidung. Ich bin so eine Expat, ich bin hier für einen gewissen Zeitraum und entscheide mich dann für das, was für mich am praktischsten ist. Diese Liebe zu Südtirol, diese Liebe dazu, in Brixen zu leben, das kam alles erst viel, viel später. In den ersten Jahren musste sich das natürlich dann erst entwickeln.
Mittlerweile sind es 15 Jahre, dass Sie in Brixen leben und Sie sprechen mittlerweile auch Südtiroler Dialekt, oder?
Ja, jetzt haben Sie mich ertappt. Jetzt muss ich allerdings ausholen, was das angeht, weil mich viele danach fragen, weil ich auch in dem FF-Gastkommentar, den ich für Sie schreiben durfte, das erwähne und mir das ganz viele Leute nicht glauben. Aber es ist in der Tat so. Es ist nur so, dass ich mich mit allen, die mich kennen, total geniere und das nicht tue, weil ich mich dann immer so bewertet und beobachtet fühle.
Es ist aber
so
ist das nicht grundsätzlich oft mit Fremdsprachen so?
Ja. Ja, ich gerade weiß wenn ein nicht. Ich habe das im Englischen und Italienischen habe ich das eigentlich gar nicht. Aber ich weiß, bei den Südtirolern, bei euch fühle ich da so eine gewisse Befangenheit auf meiner Seite. Aber wo ich es tue, ist, wenn mich jemand nicht kennt. Also am Skilift oder beim Kellner oder im Weingeschäft. Also wo ich reingehe und die Leute kennen mich nicht, dann packe ich meinen Dialekt schon aus.
Und wie klingt der dann?
Also zumindest klingt er so, dass die Leute mich dann nicht fragen, in welchem Hotel ich abgestiegen bin. Weil wenn ich auf Deutsch, also auf Hochdeutsch, Entschuldigung, auf Hochdeutsch in so einer Situation bin, also zum Beispiel ich bestelle ein Essen oder am Skilift, dann hält man mich natürlich für eine Touristin, ist ja klar. Umgekehrt bin ich dann schon stolz, wenn ich es dann schaffe, meinen Dialekt auszupacken, dann doch mal zwischendurch so ganz kurz für ein paar Sekunden für eine Doige gehalten zu werden. Das gefällt herrlich, mir schon, herrlich. Das bedient meine Eitelkeit.
Aber wie wichtig ist es denn, Südtiroler Dialekt zu sprechen, um sich hier auch wirklich zu integrieren?
Also ich glaube, das hat viel mit der Lebensphase zu tun und wer man sein will und welche Rolle man für sich hat. Ich habe es zum Beispiel bei meinen Kindern gesehen. Meine Tochter wurde ja hier eingeschult. Da habe ich zu ihr gleich am ersten Schultag gesagt, schau, dass du diesen Dialekt lernst, weil ich fand das sehr, sehr wichtig und ich hatte den rasend schnell gelernt. Die hatte den innerhalb von 2 Wochen, hatte die den drauf und spricht auch bis heute mit den Freunden den Dialekt, das ist ganz klar. Die WhatsAppen auch auf Dialekt, also auch schriftlich. Und jetzt zum Beispiel für jemanden wie mich ist es eben, wie gesagt, zum Beispiel am Skilift kann es ganz nützlich sein, wenn man irgendwas will. Dann ist es schon ganz schön, wenn man deutlich machen kann, ich bin jetzt keine Touristin, sondern ich bin so mehr oder weniger Doige. Umgekehrt jetzt mit Freunden in beruflichen Beziehungen finde ich es nicht so wichtig, weil ich natürlich in der Lebensphase bin, ich weiß, wer ich bin und das darf man auch wissen. Und ich glaube, die mich kennen, die wissen, dass ich mich hier irrsinnig wohlfühle. Das heißt, ich muss das eigentlich in dem Moment dann auch nicht unter Beweis stellen, zusätzlich durch meinen Slang. Wobei, was schon stimmt, was mir Leute spiegeln und es stimmt auch, ist, dass ich dann in diesen Situationen mit Freunden oder Kollegen oft dann so ein bisschen mehr ins Süddeutsche falle, das schon. Mhm. Also eigentlich spreche ich ein ziemlich klares Hochdeutsch, aber ich kann dann auch ein bisschen Süddeutscher, dann mache ich so ein Zwischending, so eine Brücke.
Aber ich würde sagen, das tut ja auch uns Südtirolern sehr gut, wenn wir mit Ihnen in Hochdeutsch sprechen, beziehungsweise in der Hochsprache sprechen. Wir sind ja darin nicht wirklich so geübt. Haben Sie aber immer wieder das Gefühl oder stört es Sie, nach wie vor als die Deutsche angesehen zu werden?
Auch da wieder, ich muss wieder mit einem mal so antworten. Das hat immer sehr viel mit dem Kontext zu tun. Also es gibt auch Situationen, wo das sehr vorteilhaft ist, die Deutsche zu sein. Zum Beispiel, wenn man Handwerker bestellt, die sind auf die Minute pünktlich oder sogar 5 Minuten zu früh. Und wenn ich dann zu den Handwerkern sage, Mensch, seid ihr on time? Das ist ja Wahnsinn, ihr seid 5 Minuten früher. Na, dann kriege ich wirklich regelmäßig die Antwort, ja klar, du bist ja eine Deutsche. Du erwartest das ja so von uns. Also da ist es zum Beispiel unglaublich nützlich. Nee, stören tut's mich eigentlich nicht. Ich bekomme sehr viel Respekt. Ich glaube, die Südtiroler Menschen sind schon so weit, jetzt nicht Deutsche pauschal zu bewerten und zu sagen, Maria, du bist so und so, weil du einen deutschen Pass hast. Weil die meisten wissen, dass ich an vielen verschiedenen Orten gelebt habe in der Welt. Und das natürlich klar, meine deutsche Prägung ist unübersehbar, nicht nur in der Art, wie ich spreche, sondern auch, wie ich bin, was ich tue. Aber da ist eben auch ganz viel anderes in dem Mix drin. Und ich glaube, dass es mich in dem Fall dann auch am Ende gar nicht so stört, wenn jemand mal eine Bemerkung macht, die fällt schon, die kommt schon mal vor, ach du Deutsche, du bist wieder so pedantisch oder so. Aber da stehe ich persönlich drüber, weil ich eben für mich persönlich weiß, ich bin aus Deutschland ja im Grunde weg, seit ich 21 bin. Und deswegen nehme ich das sportlich und denke mir, ja, und ich bin übrigens auch Englisch und Italienisch, das merkst du vielleicht nur nicht so sehr. Jeder sieht, was er sehen will.
Ja, und jetzt kommen wir genau auf Ihren Ursprung zu sprechen. Sie sind Tochter eines Akademikerpaars und in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Heidelberg gilt ja als eine der romantischsten Städte Deutschlands, bekannt auch für wunderbare Weine, schöne Weinberge. Haben Sie eigentlich je mit dem Gedanken gespielt, wieder dorthin zurückzukehren?
Auf jeden Fall. Also es war ja keine Flucht, das würde ich nicht sagen. Es war.
Also Sie sind mit 21 fortgezogen.
Genau, das hatte einfach Studiengründe. Ich wollte unbedingt nach England gehen. Ich wollte einfach was von der Welt sehen. Also das war jetzt gar nicht gegen Heidelberg gerichtet, überhaupt nicht. Ich wollte was sehen, ich wollte was tun. Und dann, muss ich sagen, habe ich mich in England fürchterlich verliebt. Also geplant war eigentlich ein 9-monatiger Masterstudiengang und das wurden dann insgesamt 6 Jahre draus. Und dann war England aber längerfristig einfach, also meine Liebe gehört nach wie vor, also Großbritannien, ich fahre nach wie vor da sehr gerne hin, aber ich habe für mich gemerkt im Leben dann, dass ich da nicht leben möchte, auf lange Sicht. Und da ich eben ein Mensch bin, der natürlich frei war zu wählen, also es hat nicht zu Hause ein Unternehmen auf mich gewartet oder ein Hof oder sonst welche Verpflichtungen. Ich komme aus einer Familie, wo alle immer schon gereist sind, also meine Eltern stammen auch nicht aus Heidelberg ursprünglich, sondern von woanders her. Und dadurch ist man dann recht frei im Entscheiden und mir hat das Nomadendasein auch immer sehr gefallen, bis ich dann hier gestrandet bin in Südtirol tatsächlich und mich neu verliebt hat. Man kann sich ja mehrmals verlieben im Leben.
Aber noch einmal, dieses Heidelberg, dieses Zurück zur Heimat, haben Sie das nie gespürt? Und wie ging es hier vielleicht auch Ihren Klassenkameradinnen und Kameraden? Sind die, viele von Ihnen sind sicher rausgezogen in die Welt, aber sind dort wieder viele zurückgezogen?
Also ich würde sagen, das ist so halb-halb. Es ist ganz lustig, dass Sie das ansprechen. Wir haben jetzt nämlich genau, sind gerade in der Planung, wir haben 30-jähriges Abiturtreffen diesen Sommer. Und da kann man jetzt in der WhatsApp-Gruppe genau sehen, also wer da welche Ländervorwahlen hat bei der Nummer. Und das sind schon sehr viele weggegangen und auch weggeblieben. Also ich bin sicher nicht die Einzige. Also von meinen engsten Schulfreunden würde ich sagen, sind 3/4 nicht mehr dort und das 1/4 ist noch dort. Und ich würde tatsächlich sagen, rein statistisch gesehen, von unserem damaligen Abiturjahrgang, wir waren 85 Leute, das sind wirklich 3/4, na sagen wir mal, die Hälfte bis 3/4 sind nicht mehr in der Gegend.
Und das ist ja auch sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt diesen Unterschied sehe. In Südtirol haben wir immer, wenn wir über das Thema Brain Drain sprechen, diesen Anspruch, wir müssen die Südtiroler Talente unbedingt wieder in die Heimat zurückholen. Würden Sie sagen, das ist etwas typisch Südtirolerisches?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das was Typisches ist. Also sowohl, dass eben dieser Anspruch da ist, dass die zurückkommen, die jungen Menschen. Also ich höre das ganz oft auch bei Bekannten, bei Kollegen, dass man sagt, ja, der Sohn ist jetzt in Salzburg oder in Kopenhagen oder sonst wo, aber der kommt dann wieder. Das ist das eine, was mir auffällt. Also ganz oft schon diese Äußerung, solange dieses Kind schon noch weg ist, das kenne ich von anderswoher nicht. Da ist man eher stolz drauf, wenn das Kind dann woanders studiert und vielleicht auch sogar woanders Fuß fasst. Es spricht ja für beruflichen Erfolg, wie Sie eingangs schon erwähnten. Und gleichzeitig, was ich auch kenne, ist von den jungen Menschen, da ist oft auch sehr schnell dieses Statement da, ja, ich bin jetzt gerade in Wien oder ich bin jetzt gerade in Rom, aber übrigens, ich komme dann zurück. Und das finde ich interessant, dass man vor allem über das spricht. Und umgekehrt, also da, wo ich herkomme, spricht man sehr gerne drüber, wie schaffen wir es, Leute zu holen, also auch andere Leute. Das müssen ja nicht unbedingt Rückkehrer sein, sondern es geht eher drum, also ich kenne das jetzt eben von Heidelberg, das ist diese sogenannte Metropolregion Rhein-Neckar, da gehört noch Mannheim, Ludwigshafen dazu, Frankfurt ist auch nicht weit. Da dreht sich die Debatte eher darum, zu überlegen, wie schaffen wir es, Leute anzulocken. Aber im Allgemeinen hochqualifizierte, talentierte Menschen, aber es geht nicht drum, ob die jetzt ursprünglich von dort kommen oder nicht. Also das ist irrelevant im Grunde.
Also das Thema Brain Gain hat dort eine sehr viel höhere Bedeutung als das Thema Brain Drain.
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Wobei da natürlich auch, ich komme jetzt natürlich auch aus einer ganz bestimmten Region, die die letzten Jahrzehnte wirklich sehr stark auch geboomt hat. Da ist Brain Drain tatsächlich auch kein Thema. Wenn man natürlich Deutschland ist groß in andere Regionen, in die Provinz geht, ist das natürlich ein anderes Thema. Ich spreche jetzt natürlich nur für diesen geografisch sehr begrenzten Kontext. Das ist anderswo sicher anders.
Man muss ja auch sagen, dass viele Südtirolerinnen und Südtiroler ihr Leben im Ausland genießen. Sollten wir also nicht stolz darauf sein, dass sie es schaffen, in Metropolen wie London, New York oder Singapur sich eine Karriere aufzubauen, sich ein Leben aufzubauen, dieses Leben zu gestalten, statt immer zu erwarten, dass sie zurückkommen müssen?
Also ich aus meiner Sicht würde sagen, da ist auf jeden Fall stolz darauf zu sein. Also ich sehe es jetzt bei meinen eigenen Kindern. Meine Tochter hat jetzt einen Teil ihres Studiums in Turin verbracht. Mein Sohn geht jetzt lustigerweise nach Deutschland und tritt dort seine erste Arbeitsstelle nach dem Studium an. Und ich bin stolz drauf, dass sie eben, wie Sie es gerade richtig formulieren, dass die rausgehen in die Welt. Und dass die erkunden und dass die machen und dass die tun. Und ob sie eines Tages jetzt zurückkommen oder nicht nach Südtirol, ich habe ja vor, hier zu bleiben, das muss ich sagen, es interessiert mich auch gar nicht so, weil ich möchte ja eigentlich, dass meine Kinder oder auch andere junge Menschen, die talentiert sind und gut ausgebildet, dass die, wie sie es sagen, die sollen sich ein Leben aufbauen. Also für mich persönlich gilt es, das zu feiern, anstatt das zu bejammern. Und ich glaube auch umgekehrt, Südtirol wird nicht den Bach runtergehen, wenn eben junge, talentierte Menschen ihr Glück anderswo versuchen. Ich finde es nicht von vornherein negativ zu bewerten. Wichtig wäre natürlich, schon hier und da Anreize zu schaffen, also dass jemand, der zurückkommen möchte, das auch tun kann, also dass er Bedingungen vorfindet, dieser Mensch, das tun zu können. Es wäre schade, wenn jemand deswegen nicht zurückkommt, weil er hier die Bedingungen nicht vorfindet. Das ist ganz wichtig. Und zweitens fände ich es auch wichtig, dass man sich vielleicht auch ein bisschen um den Brain Gain bemüht, weil ich glaube, jede Gesellschaft, auch die Südtiroler Gesellschaft, profitiert davon, dass Leute von außen kommen. Mhm. Gut qualifizierte, talentierte, willige Leute, die auch bereit sind, sich zum Beispiel hier in die Gesellschaft einzubringen.
Sehr spannend. Es ist ja aber auch, Sie haben es angesprochen, einige Südtirolerinnen und Südtiroler, die gerade im Ausland verweilen, die möchten ganz gerne in die Heimat zurückkehren. Allerdings sagen sie, das Leben hier in Südtirol ist zu teuer, also die Wohnungen sind zu teuer, es gibt zu wenige Wohnungen, es gibt zu wenig Kinderbetreuungsangebote, die Gehälter sind zu niedrig, es gibt zu wenige Karrierechancen. Ist das die Realität und wie hat sich hier Südtirol in den vergangenen 15 Jahren, seit Sie hier leben, verändert?
Also da würde ich in der Tat zustimmen, dass es wirklich sehr viel schwieriger geworden ist, insoweit ich das beurteilen kann. Also man braucht sich nur mal Immobilienanzeigen anschauen, also wie sich ein junger, aufstrebender Mensch mit seinem ersten Job, oder das kann auch der zweite sein, jetzt zum Beispiel eine Wohnung mieten, gar kaufen soll, das ist mir persönlich auch ein Rätsel. Also wenn du den Support nicht von zu Hause hast, von den Eltern, dann wird es wirklich schwierig. Und die Leute, gerade die, die jetzt in den Metropolen waren, wenn ich jetzt in Wien war oder in Berlin oder in Rom, dann möchte ich mir natürlich, wenn ich nach Südtirol zurückkomme, auch das eine oder andere leisten können. Ich möchte essen gehen können, ich möchte ins Kino gehen können, ich möchte all diese Dinge tun können. Und wenn ich natürlich dann eine Einbuße meines Lebensstandards in Kauf nehmen muss, aufgrund der hier zweifelsfrei höheren Kosten und umgekehrt etwas niedrigeren Gehälter, dann wird es wirklich schwierig. Also ich kann jeden Einzelnen, der dann entscheidet, nicht zurückzukommen, verstehen. Was schade ist, ist eben, wenn jemand das möchte und eben aus diesen genannten Gründen das nicht kann oder nicht verantworten kann. Das ist wirklich schade.
Sprechen wir über Ihren Job. Also Sie sind im Moment eine der oder die angesagteste Reiseführerautorin des Folio Verlags. Sie sind keine klassische Reisebuchautorin. In ihren Büchern geht es also weniger darum, wo muss man sich welche Sehenswürdigkeiten anschauen, sondern sie schreiben vielmehr Geschichten von Menschen und von Örtlichkeiten abseits ausgetretener Pfade. Wie gehen Sie eigentlich bei Ihren Recherchen vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich suche mir eben immer Orte aus, die ich schon gut kenne. Das ist schon mal das Erste. Ich muss ein Feeling haben für diesen Ort. Mein jüngstes Buch war jetzt über Triest. Da bin ich sehr viel gewesen während der Zeit, in der ich in Verona gelebt habe. Ich war in Verona oft unglücklich und bin dann immer nach Triest geflohen damals. Und dadurch kenne ich die Stadt sehr gut.
Also und was dann, hat Sie so fasziniert an Triest?
Ach, Triest fasziniert mich einmal aufgrund des Meeres. Also ich liebe das Meer. Jede Stadt am Meer ist für mich eigentlich schön. Und Triest ist einfach, ich finde, Triest ist sehr, sehr wunderlich. Triest lässt sich nicht festlegen auf eine Sache. Es ist so vieles. Es ist eben Stadt am Meer. Es lag lange Zeit in der Peripherie Italiens. Jetzt auf einmal liegt es in der Mitte Europas, wo wir keinen eisernen Vorhang mehr haben. Wir haben dort ein historisches Vielvölkergemisch. Die Leute sind bis heute dort sehr offen gegenüber fremden Kulturen, anderen Sprachen, Andersdenkenden. Das hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Und dann geht es natürlich im Laufe der eigentlichen Recherche dann darum, Orte und Geschichte herauszuarbeiten, die ich für entdeckenswert halte. Das ist natürlich eine sehr persönliche Sicht in diesen Reiseführern, in dieser ganzen Reihe. Das ist ja diese O-Reihe.
Also es gibt zum einen O Triest, also das ist die jüngste Publikation. Dann
genau.
Gibt es O Verona, O Bozen.
Genau. Und da dann rauszuarbeiten und den Leserinnen ans Herz zu legen, Mensch, geh doch da mal hin und schau dir das an. Und das sind dann weniger die Hauptsehenswürdigkeiten, sondern oft so versteckt abseits liegende Orte. Und was ich damit auch versuche, ist, wie wir alle, leide ich natürlich an gewissen Orten unter dem Overtourism und weiß aber gleichzeitig um meine Doppelmoral, weil den Overtourism finden wir immer dann blöd, so wie jetzt hier zu Hause, wenn ich zu Hause keinen Parkplatz finde, weil die Touristen meinen Parkplatz benutzen. Wenn ich aber umgekehrt irgendwo Touristin bin, dann stelle ich ja auch jemand das Parkplatz zu. Also ich finde, das ist so ein bisschen eine Doppelmoral. Und was ich aber für mich persönlich da als Autorin versuche beizutragen zum Entkrampfen der Debatte ist. Mich hat neulich jemand angesprochen und gesagt, jetzt schreibst du noch einen Reiseführer, dann gehen ja noch mehr Leute an diesen Ort. Das ist ja furchtbar. Dann sage ich, nee, sehe ich nicht so. Ich sehe es eigentlich so, dass die Leute mal anfangen, nicht einfach nur die Must-Sees, die Hauptsehenswürdigkeiten anzuschauen, wo sowieso schon so viel los ist, diese Hotspots, sondern mal an Orte zu gehen in so einer großen Stadt wie Triest, wo kaum jemand ist, die aber trotzdem sehr interessant sind. Also da sind jede Menge Orte drin, da gibt's riesige, tolle Museen, da bist du komplett alleine. Es gibt tolle Wanderwege, wo du mehr oder weniger alleine bist. Also ich finde, es ist so mein kleiner, schauen wir mal, wie sehr erfolgreicher Beitrag, dem Overtourism was entgegenzusetzen, aber auf ein bisschen eine subversive Art nach wie vor.
Also wenn ich Sie höre, dann merke ich schon eine klare Liebe auch zu Triest. Warum haben Sie sich nicht entschieden, nach Triest zu ziehen? Kam das nie in Frage?
Das habe ich nie erwogen, ehrlich gesagt. Ich glaube, mir wäre zu viel Verkehr in Triest. Mir wäre es dann doch zu laut. Und es ist keine verkehrsberuhigte Stadt. Also ich bin jemand, der es auch gerne mal ein bisschen ruhig hat. Deswegen habe ich auch Brixen sehr gerne, weil es einfach nicht ganz so laut ist. Und während zum Beispiel Verona, über das ich ja auch ein Buch geschrieben habe, da ist ja die gesamte, das Centro Storico ist ja verkehrsberuhigt. Da kannst du rumspringen, stehen bleiben, dich unterhalten, was auch immer. Und Triest hat das nicht gemacht. In Triest tobt einfach der Verkehr. Das ist nicht schlimm, wenn man Triest anschaut als Touristin. Aber wo zu leben, ist ja dann doch nochmal eine andere Sache. Also ich möchte jetzt hier nicht unfair gegen Triest sprechen. Bitte Leute, fahrt alle hin, lest das Buch, aber ihr müsst ja nicht hinziehen, weil dafür ist es vielleicht doch ein bisschen laut manchmal.
Kommen wir zurück zu Südtirol. Südtirol zählt mittlerweile 38 Millionen Übernachtungen im Jahr und viele Urlauberinnen und Urlauber, die träumen mittlerweile auch davon, hier zu leben. Wie groß aber, Sie haben es selbst erlebt, wie groß ist der Unterschied, hier zu urlauben bzw. hier zu arbeiten?
Also was so den Grundvibe angeht, die Stimmung, die man hier so spürt, also das, was mir persönlich so gefällt, da muss ich sagen, das ist kongruent. Also ich habe Südtirol als Kind schon geliebt. Das war auch nicht ganz unbeteiligt an der Tatsache, dass ich mich dann entschieden habe, hierher zu ziehen. Ich mochte das schon von Kindesbeinen an.
Also das heißt, Ihre Eltern sind mit Ihnen nach
Südtirol? Ja, ich habe eine Kindheit voller Urlaube im Xiers hinter mir. Also der Sommerurlaub war immer in Xiers, ganz hinten im Talschluss. Und ich habe mich damals schon verliebt in dieses Land. Das muss ich wirklich sagen. Das war immer so mein Traumland. Deswegen habe ich dann später im Leben, als ich die Chance hatte, die natürlich auch ergriffen, hierher zu kommen. Natürlich ist dann der eigentliche Alltag, was einem da so begegnet bei der Arbeit, ja, so die Niederungen des Alltags, das würde ich sagen, ist geteilt. Für mich ist es am Ende sehr positiv. Ich muss jetzt sagen, ich mag jetzt gar nicht schelten, weil ich, was für mich der wichtigste Faktor ist einfach, dass der Umgang, der zwischenmenschliche Umgang ist für mich in Südtirol sehr von Respekt und von Entspanntheit geprägt im Vergleich zu anderswo. Und das weiß ich unglaublich zu schätzen. Also das ist was, woran ich mich jeden Tag auch erfreuen kann und was ich auch nach 15 Jahren noch sehr bewusst wahrnehme. Diese Lockerheit im Umgang gefällt mir einfach wahnsinnig gut und ich hoffe, ihr behaltet die euch auch.
Wir werden uns da auf jeden Fall sehr bemühen. Sie haben von Ihrer Kindheit im Xiersertal gesprochen. Wie blicken Sie heute auf dieses Land, also vor allem, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken? Wie hat sich dieses Land die vergangenen Jahre entwickelt? Zum Positiven oder auch zum Negativen?
Ich glaube, dass sich Südtirol in den letzten Jahrzehnten einem rasanten gesellschaftlichen Wandel unterworfen hat, der in meinem Empfinden später begonnen hat als anderswo und dadurch aber natürlich sehr viel mehr Tempo aufgenommen hat. Also ich weiß noch als Kind, ich kam daher, da aus der Nähe von Heidelberg. Ich habe nicht direkt in der Stadt gewohnt, wir waren auch auf einem kleinen Dorf. Ich kam eigentlich auch aus dem Ländlichen. Und wenn ich ins Xiers kam, das war für mich, ich hatte immer das Gefühl, dieses klassische Middle of Nowhere. Also das war so völlig weg von allem, was man kannte. Das lag so ewig weit, man musste da ewig hinfahren, das nahm kein Ende. Dann kam irgendwann Welsberg und dann ging es nochmal ewig gefühlt, bis man endlich dort war. Und ich weiß noch, ich habe sehr viel gespielt dort mit den Kindern und damals war das schon so, dass ich dachte so, boah, die leben in einer ganz anderen Welt als ich. Und ich fand das aber total faszinierend und total toll, muss ich sagen. Also ich habe nicht auf die runtergeschaut, im Gegenteil. Ich habe die fast beneidet, also gerade diese Naturverbundenheit, die sind dann in die Pilze gerannt. Ich habe dann auch gelernt, Pilze zu finden, zum Beispiel Pfifferlinge, Steinpilze. Und für mich war das eine Welt, die irgendwie mit der, wie soll ich sagen, der Moderne weniger zu tun hatte, als man meinte, trotz des Tourismus. Ich rede von den 80er Jahren natürlich. Und wenn ich natürlich heute drauf schaue, sehe ich natürlich auch vieles anders. Aber ich würde unabhängig von dieser doch sehr subjektiven Perspektive auch behaupten, dass natürlich sich ein unglaublicher Wandel auch vollzogen hat. Die Leute sind unglaublich weltoffen, sie sind eben auch sehr gut qualifiziert, viele gehen eben weg, lassen sich toll ausbilden, kommen dann zurück, bereichern das natürlich hier auch und das spürt man natürlich auch. Also ich weiß noch, damals war es eben so, in Xiers, diese Gleichaltrigen, mit denen ich gespielt habe, mit denen bin ich ja praktisch dann damals groß geworden, also immer nur im Sommer, weil ich ja immer nur im Sommer da war, aber da immer 3-4 Wochen. Und ich weiß noch, wie dann aus einer Familie, die Tochter, die hatte genau mein Alter und da war dann das große Ding, dass die nach Bruneck auf die Oberschule ging und unter der Woche dann in Bruneck lebte. Und ich weiß noch, das war dort in diesem sehr begrenzten Kreis jetzt, ich spreche jetzt natürlich nicht für ganz Südtirol, aber das war damals ein Riesending. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich als, was war ich, 13 oder so daneben stand und das irgendwie interessant fand, also dass das jetzt so eine Sensation ist, dass jemand da auf eine Oberschule geht, weil ich komme natürlich, bin ein Kind der Bildungsreform in Deutschland, die hat 1969, hat ja stattgefunden unter Willy Brandt, der hat die Unis ausgebaut, das BAföG erfunden, da sind eben die Generation meiner Eltern, die sind ja in Millionen, in Massen dann an die Unis gegangen, dadurch natürlich auch dann später nach der Uni sich Existenzen auch irgendwo aufgebaut, in irgendwelchen Städten, in irgendwelchen Regionen, also dass man bei uns, da wo ich herkam, Bildung anstrebt als höchstes Gut, das war nicht nur in meiner Familie normal, sondern auch in meiner ganzen Umgebung. Und deswegen hat mich das damals unglaublich fasziniert, dass das dort in Xiers, also in diesem ganz beschränkten kleinen Kontext, in der Zwischenzeit die 90er Jahre, dass da das eben eine Riesensensation war und ich war froh drum und die Person, von der ich spreche, hat auch eine sehr erfolgreiche Karriere dann natürlich gemacht. Das ist sowieso klar, die war unglaublich schlau und ich habe die immer beneidet darum, wie schlau sie war und habe nur damals gedacht, wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre es eigentlich ein großes Unglück gewesen, wenn sie sich diese Chance versagt hätte.
Man könnte Ihnen ewig zuhören, Frau Kamp. Ich möchte jetzt noch auf Ihre Leidenschaft, Sie haben es vorhin als Liebe bezeichnet, zurückkommen, auf das Reisen an sich. Mein Kollege Markus Lacher, der hat ja im November ein Porträt über Sie in der FF geschrieben. Und dort sagen Sie, dass Sie ein unruhiger Geist seien, der immer Futter brauche. Liefern Ihnen genau die Reisen dieses geistige Futter?
Ich glaube schon. Also nicht nur die Reisen, sondern natürlich auch andere Dinge. Ich lese sehr viel, ich schaue kein Fern, außer zu Olympia. Da habe ich jetzt fern geschaut. Ich bin eine Leseratte schon immer und bin es auch jetzt noch. Also ich glaube nach wie vor ans Buch, höre aber auch Podcasts, muss ich dazu sagen. Und sagen wir mal so, Reisen im klassischen Sinne, im Sinne von Erkunden, das liefert sehr viel Futter. Ich gehe an einen fremden Ort, ich treffe auf andere Mentalitäten, ich treffe auf eine andere Geschichte, ich treffe auf andere Kulturen. Das ist sicher immer Futter, wenn man sich eben bereit ist, darauf einzulassen. Also ich bin nicht ein Mensch, den Sie in einem Ressort finden werden. Also ich gehe jetzt weniger in Hotelanlagen, sondern ich bin eine, die, ins Hostel gehe ich auch nicht, muss ich zugeben, das ist mir dann zu unbequem, dafür fühle ich mich zu alt. Ich habe es gerade mit meiner Tochter diskutiert, die sehr gerne in Hostels geht und sagt immer, Mama, das musst du auch mal ausprobieren, da lernst du so viele Leute kennen. Und ich sage mal so, das ist mir irgendwie jetzt zu umständlich und zu kompliziert. Und da ist dann meine Komfortzone verlassen. Ja, da verlasse ich meine Komfortzone. Aber so grundsätzlich glaube ich schon dran, wenn man so reist, wie ich das jetzt tue, also in meinem Fall, ich reise auf eine Art und Weise, die mir eben erlaubt, Entdeckungen zu machen und auch in dem Sinne, dass ich ja dann immer was über mich selber auch lerne. Also warum fühle ich mich an einem bestimmten Ort wohl, an einem anderen vielleicht nicht so? Das hat ja eigentlich mit einem selbst zu tun. Und deswegen finde ich, Reisen ist schon Futter für den Geist, ja, auf jeden Fall.
Jetzt möchte ich aber jetzt auch die Chance nutzen. Sie sitzen jetzt bei mir als Reisebuchautorin und ich weiß, dass Sie eben nach Ihrem Studium Ihren Master, Sie haben es angesprochen, in Cambridge gemacht haben und später eben ein Doktorat in London. Wie oft sind Sie denn noch in London?
Witzigerweise, das ist lustig, dass Sie mich das fragen, witzigerweise gar nicht mehr.
Gar nicht mehr. Also Sie können mir heute auch keine Insider-Tipps verraten.
Nein,
wie schade.
Ich sage Ihnen jetzt was, wissen Sie, was mir geschehen ist. Man kann sich ja verlieben und man kann sich auch irgendwo ein bisschen entlieben. Ja. Und Großbritannien und ich haben eine sehr schwere Zeit hinter uns, weil ich diesen Brexit nie verwunden habe. Ich habe diesen Brexit nicht verwunden. Also ich bin damals nach England gegangen, weil England weltoffen war. Weil die einen begrüßt haben mit Trara und Mensch, wie toll, dass du zu uns kommst. Und wir sind alle Europäer. Und du bekommst übrigens mit deinem Stipendium eine geringere Studiengebühr, weil du auch der Europäischen Union angehörst. Und das war so ein Spirit, möchte ich jetzt in dem Fall sagen. Der hat mich total begeistert. Deswegen bin ich eigentlich nach England gegangen, aufgrund dieser Weltoffenheit, aufgrund dieser Neugierde aufeinander. Und dann kam Brexit daher. Und ich muss sagen, dass es mir ging wie ganz vielen anderen auch. Also gerade Kommilitoninnen, die waren auch zum Teil so geschockt. Wir haben uns dann angerufen und am Telefon geweint und haben gesagt, was ist mit unserem England passiert? Also natürlich eine sehr exzentrische Sichtweise. Und ich muss sagen, dass sich dadurch mein Verhältnis zu England ein bisschen verändert hat. Also ich fahre schon noch hin, aber früher war ich sicher 3-4 Mal im Jahr dort. Mhm. Und jetzt, das letzte Mal, muss ich jetzt gestehen, bin ich in der Tat dort gewesen im Februar 2020. Mhm. Kurz bevor die Pandemie begann.
Vor der Pandemie.
Und seitdem habe ich es zumindest nach London nicht mehr geschafft. Ich war dann in Yorkshire und in Schottland war ich dann vor 2 Jahren, es war sehr schön, da habe ich einen Sommerurlaub gemacht. Aber Cambridge, ich habe gerade jetzt auch mit meinem Mann drüber gesprochen, ob wir jetzt mal wieder hinfahren. Und wir haben so unsere Zweifel, weil wir auch sagen, das liegt jetzt so weit zurück und das ist so die
Also
Jugend.
Sie möchten auch ihre schönen Erinnerungen
so
beibehalten.
Und man hat fast Angst davor, wieder hinzufahren und zu sehen, Hilfe, was hat sich da alles verändert? Also deswegen im Moment, das ist so ein Traumgebilde, das ich im Moment gerne so lasse, wie es ist. Aber was natürlich in der Zukunft kommt, weiß ich nicht. Ich werde schon mal wieder hinfahren, denke ich.
Ich hätte mich jetzt so auf London-Insider-Tipps gefreut.
Ach nee, leider. Ich bin da momentan
völlig
ungewandert. Ich reise
selbst so gerne und wollte jetzt gleich die Chance nutzen.
Ich habe da eben, was noch dazu kommt, ist, ich habe einen sehr guten Freund. Das ist mein ehemaliger Doktorvater, mein Professor von der London School of Economics, den ich regelmäßig besucht habe. Wir sind über die Jahre sehr gute Freunde geworden. Und dann bin ich immer wieder eben nach London auch gereist deswegen, um ihn auch zu sehen. Und leider, gut, man kann jetzt auch sagen, nicht leider, ist er nach Rom übergesiedelt. Und jetzt fahre ich eben lieber nach Rom, um ihn zu treffen. Das hatte eben auch diese praktischen Gründe, die jetzt nicht mehr vorhanden sind. Er ist nicht mehr dort.
Frau Kamp, Ich habe es vorhin schon angesprochen, man könnte Ihnen ewig zuhören. Ich fand das jetzt total bereichernd, mit Ihnen zu sprechen, mit Ihnen als die Deutsche, wie Sie sich ja auch selbst nennen, wie Sie sich hier in Südtirol integriert haben, in Brixen integriert haben, wie Sie dieses Land sehen und wie Sie von diesem Land raus in die Welt blicken. Danke vielmals für Ihre Zeit, Frau Kapp.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Und vom Gespräch mit der Reisebuchautorin Maria Kamp kommen wir, wie immer in diesem Podcast, nun zur aktuellen FF. Worüber berichten wir in dieser Woche? Anschluss gesucht, so lautet der Titel. Es geht um unser Gesundheitssystem, das bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Welche Auswirkungen das auf uns Patientinnen und Patienten hat, vor allem aber auch auf das medizinische Personal, das lesen Sie in dieser Titelgeschichte von Alexandra Aschbacher. So meint dort ein Arzt, ich zitiere, wir sind stundenlang mit der Eingabe von Daten beschäftigt. Die Patientenzeit, die ist zum Luxusgut geworden. Zitat Ende. Was ist da also passiert? Warum ist die Sanität nicht imstande, ein funktionierendes Krankenhausinformationssystem auf die Füße zu stellen? Woran hakt es? Und warum sind im Krankenhaus sogar noch Faxgeräte im Einsatz? Antworten darauf lesen Sie in dieser aktuellen FF-Titelgeschichte. Dann beleuchtet Andrea Wert in dieser Ausgabe die Grubenkämpfe und wirft dabei einen Blick nach Auer, wo sich die Gemeinde und ein Bauunternehmer über ein Stück Land streiten. Dabei geht es auch um eine wichtige Frage. Wie soll Südtirol künftig mit seinen Rohstoffen umgehen? Denn der Bedarf an Sand, Kies, Schotter oder Steine, der wird immer größer. Gleichzeitig gehen Südtirol diese mineralischen Baustoffe aus. Und knapper wird in Südtirol auch das Wasser. Davon betroffen sind auch Schutzhütten, Hotels oder Restaurants. Karl Hinterwaldner zeigt auf, was wir nun tun müssen, um nicht bald auf dem Trockenen zu sitzen. Ja, und abschließend darf ich jetzt noch auf den Podcast meiner Kollegin Alexandra Aschbacher verweisen, der ab Freitag hier auf diesem Kanal zu hören ist. Dieses Mal bei ihr zu Gast ist die SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg mit sehr privaten Einblicken in ihr Leben. Hören Sie also rein. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut.